mehr was wissen, sondern dass dein Wort uns verändert, dass dein Wort uns befreit von Furcht und dass wir Liebe, Freude und Kraft empfangen. In Jesu mächtigen Namen zusammen sagen wir Amen. Preist dem Herrn. Wir haben eine neue Predigtreihe, und zwar Krisenfest in der Endzeit. Und der Titel war sogar, wann ist das Ende der Welt? Ne? Ich habe heute schon einem Gast gesagt, er ist nämlich extra deswegen gekommen. Ne? Das wollte ich nämlich wissen, Pastor Mario, wann ist das Ende der Welt? Ich sage, spitz schon mal deinen Bleistift, dein Papier, mach schon bereit. Heute kriegst du das Datum. Amen. Ist natürlich Spaß, ist ein Mario-Spaß. Meine Frau sagt immer, Mario, verschon uns mit deinen Witzen, nicht wahr? Niemand lacht, niemand versteht es, aber ihr werdet das gleich dann die Auslegung bekommen. Wir möchten Gottes Wort hören, wir wenden uns wieder zu dem Matthäus-Evangelium, falls du es bemerkt hast. Wir beschäftigen uns schon seit über einem Jahr mit dem Matthäus-Evangelium. Ich liebe Gottes Wort. Amen. Preis dem Herrn. Und wir lesen Gottes Wort, Matthäus 24, die Verse 3 bis 6. Als Jesus aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt, denn viele, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, er schreckt nicht. Er schreckt nicht. Denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Wir wenden uns ab heute für 5 Sonntage unserer neuen Predigtreihe zu, Krisenfest in der Endzeit. Wir haben sie aufgeteilt auf 2 Predigt rein, weil wir beschäftigen uns heute das erste Mal mit der 5. Rede Jesu. Jesus hat im Matthäus-Evangelium 5 Reden gehalten. Warum 5? Weil Matthäus hat Jesus präsentiert den Juden. Es gibt ganz, ganz viele Juden, die Jesus wollen. Wir nennen sie Schala, waren wir mit mir in Haifa. Da waren wir in einer messianischen Gemeinde und dann hat sie mich gefragt, ist das ein Christ? Da war ganz empört. Nein, ich bin kein Christ, ich bin ein Jude, der Jesus folgt. Es gibt ganz viele Juden, die Jesus folgen. Wir nennen sie auch messianische Juden, aber sie möchten das nicht so gerne hören. Und Matthäus schreibt an die Juden, die Jesus folgen. Und er hat Jesus präsentiert als den 2. Mose, den größeren Mose. Mose hat 5 Bücher geschrieben für das Volk der Juden und Matthäus hat daraus 5 Reden gemacht, weil Jesus der 2. Mose ist. Wir hatten seit Oktober 23, ich habe heute nochmal nachgeschaut, haben wir alle 5 Reden durchgepredigt. Die erste war die Bergpredigt, 8 Türen zum Glück. Zweitens war die Sendungsrede an die Jünger. Dritte die Gleichnisrede und letztens hatten wir die Akkordreihe zueinander finden in einer Gemeinde, die sich gerne streitet. Amen, das sind wir. Halleluja. Und heute beginnen wir mit der schwierigsten Rede Jesu, die 5. Rede Jesu. Wir finden sie in Matthäus 24 und Matthäus 25 und sie ist deswegen so schwierig, weil sie mit einem schwierigen Thema zu tun hat. Wann ist das Ende der Welt? Das wurde hier auch gefragt von den Jüngern. Jesus, sag uns den Zeitpunkt, sag uns die Zeichen. Wann ist das Ende der Welt? Das bewegt Menschen noch nach 2000 Jahren heute noch. Wir waren bei Elfi im Hauskreis. Am Freitag haben wir das Thema schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und ich sag dir, das war der lebendigste Hauskreis, den wir hier hatten. Da fielen nur so die Begriffe. Entrückung, 666, nicht wahr? Und der Antichrist, ne, und der Tempel, der große Abfall, da fielen nur so die Begriffe. Und wir sind eine Gemeinde, wo viele Leute erst 2 Monate, 3 Monate in Deutschland sind, ganz neu den Glauben kennenlernen. Und deswegen werdet ihr heute ganz viele Begriffe lernen, wo euch nur so der Kopf rauscht und denkt, wow. Und deswegen werden wir uns heute nur auf ein Wort beschränken, nämlich Endzeitfurcht. Viele Leute leben in der Endzeitfurcht. Wir haben jetzt letzte Woche die sogenannte Shell-Studie gehabt. Und die Shell-Studie befragt Jugendliche in Deutschland und darüber hinaus, ob sie sich fürchten vor der Zukunft. Und es war hochinteressant, dass ja viele, viele Erwachsene, viele auch Ältere, fürchten sich vor dem, was kommt. Weil wir haben Ukraine-Krieg, wir haben Gaza, wir haben neuerdings Libanon-Krieg, wir haben vielleicht bald Iran-Krieg. Viele Leute fürchten sich und die Shell-Studie hat herausgefunden, auch viele Jugendliche haben Angst, aber sie schauen trotzdem positiv in die Zukunft. Heute ist diese Predigt, ich nenne sie mal eine Schlechtwetterpredigt. Ich war, viele Pastoren predigen gern eine Schönwetterpredigt. Eine Schönwetterpredigt ist eigentlich einfach. Immer scheint, wenn, komm zu Jesus und dein Leben ist einfach. Ne? Komm zu Jesus und du gehst nur auf Rosen. Ne? Solche Predigten hört man gerne, aber man hört eigentlich nicht so gern Predigten, wo man für schwierige Zeiten vorbereitet wird. Aber heute gibt es eine Schlechtwetterpredigt, weil ein guter Pastor muss seine Gemeinde, seine Schafe auch vorbereiten auf schwierige Tage. Denn schwierige Tage werden kommen oder sie sind schon da. Und dann ist es wichtig, dass wir als Christen wissen, wie wir damit umgehen. Ne? Als ich und Bruder Winston auf das MTC Royal Ranger Trainingscamp gefahren sind, da bin ich da angerückt, weil ich habe gelesen beim Royal Ranger, sei bereit. Ne? Also kam ich mit einem riesen Koffer und mit einer riesen Luftmatratze und 3 Kisten Ausrüstung, ne? Die wollten mich schon beinahe wieder zurückschicken, mit 2 Moskitonetzen und 3 Schlafsäcken und 3 Leuchten. Ne? Eine habe ich dann Bruder Winston, weil er hatte dann eine Leuchte vergessen. Ne? Und dann haben die gefragt, warum hast du so viel mitgebracht? Ich habe gesagt, ich bin allzeit bereit. Amen. Und das war auch saukalt, nicht wahr? Amen. Aber ich hatte 3 Schlafsäcke. Einen habe ich aber Bruder Winston abgegeben. Sehr schön. Gut, das heißt, heute gibt es eine Schlechtwetterpredigt. Heute möchte ich euch fit machen für schwierige Zeiten. Amen. Ihr sitzt ja immer noch hier, seid noch nicht nach Hause gegangen. Wow, cool. Mein erster Punkt, Weltuntergangsängste. Jemand hat mal, ein Historiker, erzählt, wie viele Leute versucht haben, die Frage der Jünger, die war ja an Jesus gerichtet, wann geht die Welt unter, zu beantworten. Und dieser Historiker hat gezählt, seit 33 nach Christus. Warum 33 nach Christus? Da ist Jesus gestorben und auferstanden. Und hier in Vers 3 ist ein Begriff, den müssen wir erklären. Da fragen die Jünger, was ist das Zeichen deiner Ankunft? Darüber geht es um die Wiederkunft Jesu und die Vollendung des Zeitalters. Was ist ein Zeitalter? Das müssen wir mal klären, weil wir haben hier ganz viele Leute, die sind neu dabei. Ich weiß, wir haben ganz viele Bibelschüler hier. Ihr wisst das schon lange, das ist langweilig. Wow. Aber ein Zeitalter ist ein biblischer Ausdruck für eine Zeitspanne. So, wir Deutschen, wir haben es. Erste Deutsche Reich unter Otto, ich war Zweite Deutsche Reich unter Kaiser Wilhelm und das Dritte Reich, von dem, dessen Namen wir nicht so gerne nennen, ich war. Das sind Zeitspannen, die unsere Geschichte stark geprägt haben. Die Bibel kennt sowas auch, das sind 7 verschiedene Zeitalter und wir befinden uns gerade im 5. Zeitalter. Dieses Zeitalter heißt Endzeit. Ja, manchmal fragen mich Leute, Mario, wann leben wir bald? Kommt die Endzeit? Ich sage, wir leben schon mittendrin. Das Zeitalter der Endzeit ist eigentlich theologisch gesehen schon seit der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, leben wir im Zeitalter der Endzeit. Wir sind in der Endzeit. Halleluja! Keiner sagt Amen, nicht wahr? Weil Endzeit, das hört sich so angsteinflößend an. Tatsächlich sind wir im Zeitalter der Endzeit und warten auf die Vollendung, wenn Jesus wiederkommt. Das haben wir übrigens bei Elfi auch besprochen. Wie können wir das erkennen? Da hat dann einer erzählt von so einem Pfarrer in Bayern, da hat es an der Tür geklopft und dann ist dann so ein reisender Handwerker gekommen, hat geklopft: Ich bin Jesus wiedergekommen. Ne? Und wollte er wieder zumachen, weiß ja nicht. Ne? Aber was wäre, wenn? Ne? Hat ihm dann doch trotzdem Geld gegeben. Aber tatsächlich, und das werden wir auch heute nicht besprechen, können jeder von uns erkennen, wann Jesus wiederkommt. Meine erste Begegnung als Atheist mit Christen, das war so eine ältere Dame, und das war damals 1982. Damals war das für Christen noch eine Sünde, Fernsehen zu schauen. Das wisst ihr alles gar nicht mehr. Ne? Aber damals, das war echt eine Sünde, Fernsehen zu schauen. Und dann hat sie ihm gesagt, die wusste ja, ich bin Atheist und Punker war ich damals. Ne? Sagte, ich habe einen Fernseher, aber ich will das auch erklären. Ne? Weil, wenn Jesus wiederkommt, werden es alle sehen. Ne? Und das wird übers Fernsehen übertragen. Und deswegen habe ich auch einen Fernseher. Nicht wahr? Aber das werden wir alles noch besprechen, kannst du aber knicken. Ne? Das ist, kannst du auch ohne Fernseher erkennen, dass Jesus wiederkommt. Das heißt also, diese Wiederkunft Jesu ist 119 Mal schon historisch nachweisbar angekündigt worden von verschiedenen falschen Propheten natürlich. Die berühmtesten sind natürlich die Zeugen Jehovas. Das war der Herr Russell, und der hat gesagt, dass 1874 Jesus schon wiedergekommen wäre, aber unsichtbar, niemand hat das bemerkt, schon mal der erste falsche Fehler, nicht wahr? Und dann hat er die erste sichtbare Wiederkunft oder das Eintreten des nächsten Zeitalters, das nächste Zeitalter heißt nämlich das tausendjährige Reich, hat er für 1914 vorausgesagt. Ist dann aber nicht eingetreten und weil alle sich solche Sorgen gemacht haben, alle so einen Trauma hatten, oh wow, die Welt geht unter. Und dann kam das nicht und dann sind sie alle, oder die Hälfte der, von den Zeugen Jehovas sind dann ausgetreten. Ne? Die nächste Ankündigung war 1925. Ist auch nichts passiert, sind wieder 100.000 Mal ausgetreten. Und das allerletzte Mal, wo die Zeugen Jehovas das vorausgesagt haben, jetzt kommt das Ende der Welt, war 1975. Da war er noch gar nicht geboren. Ich war. Und da kam er auch nicht. Und dann hatten sie eine große Konferenz und haben zwei Sachen festgestellt. Niemand von den Zeugen Jehovas darf nochmal das Ende der Welt voraussagen. Weil niemand weiß es. Nicht wahr? Das war schon mal eine gute Erkenntnis. Aber wir lachen über die Zeugen Jehovas. Wir machen uns gerne lustig über die, sollten wir aber gar nicht. Wir sollten schön unser Lachen verschlucken, denn wir Christen sind auch nicht besser. Denn auch Martin Luther hat nachweislich dreimal das Weltende vorausgesagt. Ne? Einmal 1532, 1538 und 1541. Warum hat er das Ende der Welt vorausgesagt? Martin Luther, ne? Unser Martin Luther war sogar Deutscher, aus Thüringen, nicht wahr? Auch dreimal falsch prophezeit, das war inspiriert durch Angst, weil die Türken standen schon vor Wien, kannst du dir das vorstellen, alle hatten Angst, ganz Europa wird islamisiert, Klingeling, hörst du irgendwas, kommt dir bekannt vor, die Welt geht unter, die Muslime regieren die Welt. Das heißt, Untergangsprophetien, die falsch waren, waren inspiriert von Furcht. In Deutschland sagen wir immer, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wir haben einen besseren. Sein Name ist Jesus. Amen. Aber andersrum funktioniert auch. Papst Silvester hat zum Beispiel für den 31.12., ja, Name ist Programm, ja, hat er 999 den Weltuntergang vorausgesagt. Alle Christen sind durchgedreht, hatten furchtbare Angst. Ich meine, wir sind doch eigentlich Christen gewesen. Christen haben normalerweise gar keine Angst. Die haben ihre Nachbarn überfallen, ausgeraubt. Die haben gefordert, dass Hexen und Zauberer verbrannt werden. Es war eine Massenhysterie. Alle Christen sind durchgedreht. Kann man sich fragen, warum? Warum erzeugt Weltuntergang solch eine Massenpanik? 1910, das Zeitalter der Moderne. Wir glauben nicht mehr der Kirche, wir glauben der Wissenschaft, nicht wahr? Da kam der periodisch alle hunderte von Jahren wiederkommende Halleische Komet. Eine Massenpanik ist bei den aufgeklärten modernen Menschen ausgebrochen. Sie haben sich umgebracht, Sekten brachten sogar Menschenopfer dar. Und weil alle sich fürchteten, durch den Giftschweif des Kometen umzukommen. Massenpanik selbst unter Atheisten. Die zwei letzten Voraussagen sind gar nicht so lange her. Wir haben sie schon längst vergessen. Ich mache eine Wette. 2011 hat der berühmte Radioprediger Harold Camping, das war ein Freikirchler, viele, wir sind ja hier auch in der Freikirche, viele Freikirchler haben Harold Camping gehört, jeden Tag im Radio. Und er hat die Entrückung, das werden wir ja später noch klären, was das ist, für den 21. Mai 2011 vorausgesagt. Alle Christen werden entrückt in den Himmel und das Ende der Welt für den 21. Oktober 2011. Freikirchler. Und jetzt möchte ich gerne, dass ihr selber euch mal angesprochen fühlt. Wir sind ja auch Freikirchler. Haben durchgedreht, haben sich scheiden lassen, haben ihr Wohnung gekündigt, haben ihren Job gekündigt. Eine Mutter wollte sich selbst umbringen und ihre kleinen Töchter, hat man gerade noch so verhindern können. Und ich frage uns, nur weil wir in einer Freikirche sind, heißt das nicht, dass wir bewahrt sind vor Panik und Dummheit. Deswegen halte ich heute so ein bisschen engagiert diese Predigt, weil es ist eine schlechte Wetterpredigt. Ich möchte euch gern vorbereiten, dass ihr anders reagiert. Dann der letzte, habt ihr sicher auch schon vergessen, der Ablauf des Maya-Kalenders. Wer sind die Mayas? Ne? Irgendwo ein Volk und Religion in Südamerika. Die haben einen ganz langen Kalender entwickelt, ne? Der reichte vom 9. Jahrhundert bis 2012. Da war der zu Ende. Ja, dann war der zu Ende und alle sind durchgedreht. Weil der Kalender war so. Könnt ihr gar nicht verstehen. Ein Kalender ist immer am 31.12. zu Ende. Und dann schmeiße ich ihn weg. Ja, dann kaufe ich mir einen neuen. Ne? Aber der Kalender war halt ein bisschen länger. Ne? Vom 9. Jahrhundert bis 2012. Dann haben alle gedacht, weil der zu Ende ist, geht die Welt unter. Ne? Und dann sind die tatsächlich in einen Berg, auf einen Berg gestiegen, in Bugarach, Südfrankreich, eine Sekte, und haben sich alle vom Berg runtergestürzt, weil irgendein Prophet hat geweissagt, da kommt ein Raumschiff und während ihr da runterfallt, nimmt euch das Raumschiff auf und bringt euch zum anderen Planeten. Kann man nur sagen, oh, der Mensch ist nicht gefeit vor Dummheit. So ist das. Und wie kommt Dummheit in unser Leben? Durch Ängste. Nun, ich möchte euch gern ein paar Medikamente verabreichen gegen die Weltuntergangsangst. Medikament Nummer 1. Jesus gibt uns klare Orientierung. Er gibt uns nicht das Datum. Es war eben ein Witz. Ne? War wieder Mario. Ich habe tatsächlich nicht das Datum. Ich weiß echt nicht, wann die Welt untergeht. Aber Jesus gibt uns Orientierung, was kommen wird. Ich habe euch auch in euren Predigtnotizen, ich mache mir ja immer die Mühe und gebe dann so ein bisschen die Predigtnotizen und das könnt ihr mal mitnehmen. Die Ordner haben sich ja noch einen für euch. Und da habt ihr unter Punkt 2 die sogenannte Lehre der letzten Dinge. Das nennt man so fachgesimpelt die Eschatologie. Thank you. Da ist noch einer, der Angst hat. Nee, da kommt einer durch die Tür. Gut, können wir wieder weitermachen. Lila erlaubt es, preis dem Herrn. So, und zwar habe ich hier unter Punkt 2 in dieser Abfolge die ganzen Dinge, die wir im Neuen Testament, könnt ihr gerne mal im Hauskreis studieren, wenn ihr interessiert seid, die ganzen Abläufe, und zwar grob, nicht mit Datum. Das ist die große Trübsal, also eine Bedrängnis, die größer sein wird als alles, was wir vorher erlebt haben, mit Ukraine, mit Gaza, noch viel, viel schlimmer. Dann kommt die Wiederkunft Jesu, dann kommt die Entrückung der Gläubigen, könnt ihr mal im Hauskreis besprechen, wenn wir auch hier alles in der Predigtreihe noch klären. Dann der Richterstuhl Christi, wow, da kommen wir vor den Richterstuhl Christi. Da geht es aber nicht um, gehst du in die Hölle oder in den Himmel. Das ist alles schon geklärt. Wenn du Jesus hast, wirst du in den Himmel kommen. Amen. Da geht es um eine andere Sache. Da geht es um Belohnung. Tatsächlich. Da wird gefragt, wie hast du dein Leben als Nachfolger Jesu gestaltet? Hast du mit Holz, Heu oder Stroh gebaut? Das heißt, hast du mit menschlicher Kraft dein Leben als Jünger gelebt? Hast du für die diesseitigen Dinge gelebt? Oder hast du mit Gold, Silber oder Edelstein dein Leben gebaut? Das sind Symbolik, das ist alles Symbolik. Hast du mit göttlicher Kraft, mit ewigen Werten, Perspektive Ewigkeit, hast du dein Leben gelebt? Und dann gibt es Belohnung. Ne? Und dann wird sicher Afshar, was genau Afshar gerade da ist, der, weil der nämlich unser Facility Manager ist, der wird sicher eine Villa kriegen und ich, weil ich immer auf der Bühne gestanden habe, wird bestimmt nur in so einer Hütte leben, nicht wahr? Weil da wird das Herz geprüft, war auch wieder Mario Witz, sorry. Und dann kommt das Gericht der Nationen, das tausendjährige Reich, die letzte Verführung und dann die zweite Auferstehung. Da werden wir nicht mehr dabei sein. Dann sind wir schon bei Christus, regieren mit ihm im tausendjährigen Reich und bei der zweiten Auferstehung, das ist das Gericht der Völker. Da wird dann die Bücher aufgeschlagen. Das heißt, alle, die im Buch des Lebens stehen, darf ich mal fragen, wer hat schon Jesus Christus als seinen Herrn und Navigator in sein Leben eingeladen? Wenn ich mal fragen darf, alle, die jetzt ihre Hände gehoben habt, ihr seid im Buch des Lebens. Amen. Weißt du, ihr seid schon registriert. Ganz ohne Datenschutz. Amen. Weißt du, Herr. Und alle... Vielleicht manchmal fragen mich das Leute auf der Straße, Mario, was ist mit denen, die vor Jesus geboren sind, die das Evangelium nicht kannten? Was ist mit denen, die irgendwo im Pazifik auf einer Insel waren und nichts von Missionaren gehört haben? Die werden dort gerichtet aus den Büchern. Alle unsere Taten, alle unsere Worte und Gedanken sind dort gespeichert. Und tatsächlich sagt uns Römer 2, dass es auch Menschen gibt, die nach ihrem Gewissen gerichtet werden. Wow, das sind alles tiefe theologische Fragen. Könnt ihr ja dann auch im Hauskreis mal vertiefen. Ja? Dann haben wir das siebte Zeitalter. Tausendjährige Reich ist vorbei. Der alte Himmel wird vergehen. Die alte Erde wird verbrennen. Und dann werden wir einen neuen Himmel und eine neue Erde haben. Und dann werden wir in Ewigkeit zusammen mit Gott sein, preis dem Herrn. So, was ist die Lektion von Punkt Nummer 2? Ja, auch wenn du dir das jetzt alles nicht merken konntest, wenn du nur diese zwei Sachen merken kannst, diese Erde, das, was wir hier haben, ist nicht unser Zuhause. Wir sind nur Gäste. Wir sind nur auf der Durchfahrt. Unser Pass ist himmlisch, nicht international. Wir sind Himmelsbürger. Amen. Und wir sind nur im ICE hier, für eine gewisse Zeit und unser Zielflughafen, unsere Zielstation ist der Himmel. Amen. Weißt du, Herr? Denk immer daran, dass wir hier nur auf Gäste sind und unser Ziel ist der Himmel. Perspektive Ewigkeit wird deine Entscheidungen, die du triffst, beeinflussen. Da hatte ich dann letztens der Bruder geärgert, letzten Sonntag. Oh, was mache ich? Dem kann ich nicht vergeben. Echt, ey. Oh, Perspektive Ewigkeit. Ne? Ich habe mal jemanden, gestern habe ich ihn mal genommen und der hat so ein bisschen erzählt, ah, der hat mich da geärgert. Ich sage, komm mal her, schau mal, der Mond, gestern war Vollmond. Habt ihr das auch gesehen? Ne? Oh, Hindernisse, die du hast im Alltag, schon wieder die Schwester, der Bruder, der dir auf den Krawatte getreten ist, sie sind Perspektive Ewigkeit. Wir sind nicht ewig hier. Wir sind im Himmel und das hilft uns zu vergeben. Das hilft uns auch finanzielle Rückschläge anders einzuordnen. Wir halten uns nicht fest an den kleinen Ärgernissen, denn wir sind berufen, für die Ewigkeit zu leben. Amen. Weißt du mehr? Nummer 3. Jesus gibt uns eine zweite Pille gegen die Angst. Die erste war Orientierung. Wir wissen, wir sind in einem größeren Kontext. Das dritte ist, Jesus ernüchtert uns. Na, gibt es ja in der Klinik, da gibt es eine Ernüchterungsstation. Und dann schläft er einen Rausch aus. Auch bei der Polizei gibt es das auch nicht mehr. Ernüchtern, da hat man dann einen Kater hinterher. Da hast du Kopfschmerzen. Aber du bist wieder nüchtern. Viele Leute sind enttäuscht. Das macht Jesus hier. Diesmal Matthäus 24, vielleicht kannst du ja heute Nachmittag, wenn du mal nichts zu tun hast, kannst du Matthäus 24 das Ganze, den ganzen Kontext mal lesen. Das ist ernüchternd. Jesus sagt, da werden falsche Propheten auftreten und falsche Christusse. Vers 5, Vers 11, ist auch in deinem Notizblatt. Da werden Kriege kommen. Vers 6, Hungersnöte. Vers 7, Verfolgung, Verrat von Gläubigen. Echt jetzt? Ich dachte, alle Christen sind nett. Christen werden einander verraten, Christen werden einander vor Gericht bringen. Ist das wahr? Wieso bin ich eigentlich Christ geworden? Ich dachte, ich bin jetzt hier schon im vorgezogenen Paradies. Das kann zu Enttäuschung führen. Ich kenne Christen, die kommen zu mir und sagen, ah, ich bin enttäuscht von der Kirche, ich bin enttäuscht von den Christen. Ich sage, das ist toll, weil wenn man enttäuscht ist, ist man nicht mehr getäuscht. Lieber enttäuscht von Christen, als getäuscht von Christen. Weil so, wenn du enttäuscht bist, dann bist du schon ernüchtert. Jesus ernüchtert uns. Und dann kannst du das besser verarbeiten. Wenn du das alles schon weißt, was kommen wird, wenn Jesus dir so eine richtige Schlechtwetterpredigt hält in Matthäus 24, dann bist du so wie ich auf dem Ranger-Camp. Ne? Ich hatte dann zwei Pullover, hatte ich sogar drei Pullover, Bruder Winston, und dann noch eine Jacke und noch eine Jacke. Und dann war mir nicht kalt und alle anderen haben gefroren. Ne? Vor allem die mit den kurzen Hosen. Kannst du die noch erinnern, Bruder Winston? Wow, die haben gezittert. Aber ich nicht. Wenn du das schon weißt, dass Christen enttäuschen können. Wenn du dann enttäuscht wirst, kannst du besser damit umgehen. Dann bist du auch großherziger. Dann kann man in einer Kirche eine Fehlerkultur leben. Guck mal, Jesus, der wusste das schon, dass Petrus ihn verleugnen würde. Jesus war nicht überrascht. Der hat nicht beim Lagerfeuer gesagt, oh, Petrus, das hätte ich aber nicht von dir gedacht und jetzt bin ich ja total verletzt. Nein, der wusste das schon. Dazu gehört gar schon, als Petrus gesagt hat, ich werde für dich sterben, hat er schon gesagt, ah, ich weiß sowieso schon was. Wir wissen das, wir sind ernüchtert, wir sind vorbereitet, wir haben eine Schlechtwetterpredigt, wir haben das alles schon, wissen wir. Vers 12, die Liebe wird in den meisten erkalten. Echt jetzt? Ich dachte, wir sind im ICB, wir lieben uns alle, beim Kaffee umarmen uns, ja. Kann sich manchmal ändern. Sind wir aber nicht enttäuscht, wir sind vorbereitet. Dann kommt der Gräuel der Verwüstung, der Antichrist. Boah, das war auch Thema, ne, bei Elfi. Der Antichrist. Bist du nur ein Vorteil, wenn du Griechisch kannst. Der Antichrist, das sind nicht die gegen Christus wettern. Nein, nein. Der Antichrist, ist gut, wenn du Griechisch kannst, ist der so tut, als wenn er Christus wird. Das ist ja das Gefährliche. Ja? Wenn die Leute dann vor deiner Haustür stehen, Telekom-Schildchen, ich habe wieder einen neuen Telefonvertrag für Sie, brauchen Sie nur hier unterschreiben. Mach's bloß nicht! Bloß nicht! Das sind ja die Tricks. Ne? Oder dieser Oma-Trick war jetzt ganz, ganz groß im Kurs. Rufen an, ja, wir sind von der Polizei, wir kommen jetzt vorbei und weil wir haben irgendwas und dann räumen sie deine ganze Wohnung auf, weil du die Tür aufgemacht hast. Leute tricksen dich aus, weil sie sich ausgeben als der Christus. Aber wir werden das alles lernen. Wie können wir falsche Christusse von der echten unterscheiden? Besonders in der zweiten Predigtreihe im neuen Jahr. Ich habe jetzt schon mal, verrate ich euch, was die Jahreslosung ist nächstes Jahr. 1. Thessalonicher 5,21: Prüft alles, das Gute behaltet. Ein guter Pastor wird seine Gemeinde vorbereiten, mündig zu sein. Nicht vom Pastor abhängig zu sein. Pastor, ich habe da jemanden auf YouTube gesehen, was denkst du darüber? Nee, meine Aufgabe ist, dass du das selber wissen kannst. Was sind falsche Propheten? Was sind gute Propheten? Kannst du alles in der Bibel lernen. Und dann Vers 21, die große Bedrängnis. Und was gibt Jesus uns dann? Das war die Ernüchterungspille. Und dann sagt er, Vers 6, fürchtet euch nicht. Wie kann man sich furchtlos durch diese Endzeit hindurch tasten? Indem wir ruhig bleiben. Indem wir wissen, da ist jemand, der ist größer als ich. Ich habe nicht die Kontrolle in der Endzeit. Du auch nicht. Wenn wir manchmal einen Fernseher anschalten, deswegen ich sage ja, manche meiner Freunde gucken ja schon gar kein Fernsehen mehr, da kann einem Angst und Bange werden. Ich weiß das schon. Aber nicht, wenn du weißt, da ist jemand, der ist größer als du, der hat alles in der Hand. Ja. Zum Beispiel, ich war ja früher, war ich ja 6 Jahre Jugendpastor, und dann war ich dann Landesjugendrat, da haben wir dann so große Jugendkonferenzen organisiert, und dann kann man manchmal auch was Tolles passieren. Ja? Dann ist mitten im Lobpreis, ist uns da so eine junge Lady umgekippt, ne? Und Bewusstsein verloren, nicht wahr? Dann waren da gleich 5 von meinen Mitarbeitern, die haben gesagt, oh, endlich wieder ein Dämon, ne? Und haben da geschrien und da versucht, irgendeinen nicht anwesenden Dämon auszutreiben. Ich bin dann hin, ja, alles war easy, alle hinsetzen, 6 setzen, nicht wahr? Und dann hatte ich vorher Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Ja, warum habe ich als Jugendpastor einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Schlechtwetterpredigt. Ich war vorbereitet, ich weiß ganz genau, was ich zu tun habe. 2 Leute gegrapscht, die einigermaßen Verstand hatten. Du an die Schultern angefasst, du an die Beine, und dann haben wir sie in ihr Quartier von der Jugendherberge getragen. Und dann hatte ich die Nummer von einer Ärztin, die habe ich dann mal angerufen, nicht wahr? Und dann habe ich gesagt, Frau Doktor, ich habe hier jemanden, der ist kollabiert. Und dann hat sie mich ganz ruhig, nicht so, oh, ist ja ganz ruhig, sondern ganz ruhig. Mario, erstmal stabilisieren, guck mal, ob sie ansprechbar ist, und dann stellt sie folgende Fragen. Ne? Wie lange hast du nichts getrunken? 3 Tage. Wie lange hast du nichts gegessen? 3 Tage. Ah ja, kein Problem, Mario, die ist unterzuckert und dehydriert. Ah, okay, alles klar. Wie alle, ich hatte ja einen Doktor am Telefon, nicht wahr? Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Ja, schick einen von deinen Assistenten eine Flasche Cola und Laugenstangen. Hat die dann erstmal da widerwillig getrunken und gegessen, und dann war sie stabilisiert, nicht wahr? Ich hatte die Telefonnummer von meiner Ärztin. Ja, deswegen war ich ruhig. Ich selber bin wahrscheinlich auch so durchgedreht und hätte am Rad gedreht, aber ich habe die Telefonnummer von Frau Doktor, nicht wahr? Warum brauchen wir uns nicht zu fürchten in der Endzeit? Weil du kannst jederzeit Dr. Jesus anrufen. Amen. Er hat die Welt in seiner Hand, er hat die Kontrolle, er weiß Bescheid, und deswegen dürfen wir ruhig sein. Was sagt Jesus? 2. Timotheus Brief 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Und Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir, hörst du, in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Habt keine Angst, ich habe die Welt überwunden. Amen. Preis dem Herrn. Du brauchst nicht alles wissen, du brauchst nur die Telefonnummer von Dr. Jesus. Ich habe auch die Telefonnummer für dich bereit. Hast du das Stift dabei? Willst du die Telefonnummer aufschreiben? 5015, ne? Psalm 5015. Rufe mich an in der Not und ich will dich erretten. Amen. Preis dem Herrn. Und ich möchte dich heute fragen, wen hast du am Telefon? Wen rufst du an, wenn du in Furcht bist? Und das Zweite ist, Jesus schenkt uns Mut und Nicht-Aktionismus, das wollte ich gerade sagen, Nicht-Aktionismus, sondern er schenkt uns Perspektive und Hoffnung, dass wir aktiv sind, statt lethargisch. Nein, wir sind nicht lethargisch. Das habt ihr bewiesen in den letzten Wochen. Seit der Bodenoffensive in Libanon habt ihr 1.700 Euro gesammelt. Das finde ich großartig. Ihr seid nicht von der Art Christen, die sagen, ach ja, der Herr kommt wieder, die Welt geht mir am Arsch vorbei. Nein, dazu sind wir auch nicht berufen. Wir fürchten uns nicht, aber wir sind auch voller positiver Energie und Kraft. Es gibt einen Prediger, den ich sehr schätze. Oh, meine Zeit läuft. Ich muss noch die Landung kriegen. Aber den habe ich sehr geschätzt. Aber der hat am Ende seiner Tage, da hat er dann auch das Ende der Welt vorausgesagt. Und weißt du, was er, das war ja auch nicht so schlimm, haben ja viele gemacht. Habe ich ihm auch vergeben. Aber weißt du, was ich kritisch fand? Dass er den Christen dann so Ratschläge gegeben hat. Da hat er gesagt, baut euch einen Bunker, weil die Welt wird im Atomkrieg untergehen. Ja? Und kauft euch Konserven für die nächsten 3 Monate. Ja? So, wie soll ich das jetzt meinen Flüchtlingen erklären? Ja? Die in der Deutsch-Herren-Straße, wollt ihr da jetzt anfangen, einen Bunker zu graben, dann wird euch ja der Hausmeister auch was anderes sagen. Nicht wahr? Das ist ja nicht umsetzbar. Nicht wahr? Und die Konserven, weißt du, was ich euch raten würde? Und jetzt kommt das Datum. Hast du einen Stift dabei? Ich sag dir das Datum, wann die Welt untergeht. Matthäus 24, 14. Und da sagt Jesus, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende der Welt kommen. Amen. Jetzt habe ich doch kein Datum genannt, nicht wahr? Aber was ich sagen möchte ist, wenn wir unser Christsein nicht dafür verwenden, Bunker zu bauen, nicht dazu verwenden, anderen das Toilettenpapier wegzukaufen oder die Dosen wegzukaufen. Ne? Weißt du, was ich dir so raten würde? Nimm deine ganzen Dosen aus deinem Keller und geh zur Lebensmittelausgabe zu Claudia Waters. Ne? Dann trefft ihr euch immer Dienstag bei den Obdachlosen und verschenk all deine Konserven an den Obdachlosen, dass sie die Liebe Gottes erkennen. Und je mehr Leute sich bekehren, wird das Ende kommen. Amen. Weißt du mehr? Und wir sollten diese freudige Energie haben, die von Jesus kommt, die ersten Christen hatten. Die haben gerufen, Maranatha, der Herr kommt bald. So sind sie ins Kolosseum gegangen, wurden den Löwen zum Fraß vorgeworfen, wurden als Fackeln abgefackelt für Nero. Da kam auch der Herr noch nicht wieder, aber sie waren erfüllt, nicht mit Panik, nicht mit Lethargie. Die saßen nicht in ihrem Bunker. Die haben das Evangelium mit Freude verkündet, weil der Herr kommt bald. Wir haben die Telefonnummer von Jesus und er hält uns ruhig und voller Liebe in der letzten Zeit. Amen. Ich möchte gern, dass Christine mir hilft und ich möchte dich einladen, dass wir noch die letzte Lektion zusammen lernen. Und während wir die lernen, lade ich dich ein, nur wenn du möchtest, deine Augen zu schließen. Mein letzter Punkt ist nämlich, Jesus befreit uns von unseren Ängsten in der Anbetung. In Psalm 16, Vers 2 heißt es, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Vielleicht, Nico, weil das jetzt ein ganz wichtiger Moment ist, wo wir die Leute irgendwo in die Spiritualität, wenn wir da das mit den Bällen vielleicht ein bisschen abschalten können. Vater Gott, ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist, dass wir uns fokussieren. Ich möchte dich jetzt fragen, wen betest du an? Wer ist im Fokus deines Herzens? Und David betet im Psalm 16, Vers 2. Ich habe zum Herrn gesagt, das ist etwas, was du jetzt sagen kannst. Du kannst es jetzt in deinem Herzen sagen. Du bist mein Herr. Es gibt kein Glück außer dir. Und ich möchte dich heute fragen, vielleicht auch ein bisschen provokativ, was ist das Glück deines Lebens? Wem schenkst du deine Aufmerksamkeit? Von wem erwartest du Sicherheit? Von wem erwartest du Orientierung für dein Leben? David hat diese Entscheidung getroffen, in der Höhle, wo er verfolgt wurde. Und er sagte, Herr, ich habe mich entschlossen, ich erwarte meine Sicherheit, mein Glück von dir allein. Und im Vers 4, zahlreich sind die Schmerzen derer, die einem anderen Gott nachlaufen. Ich werde ihre Trankopfer von Blut nicht spenden und ihre Namen kommen nicht auf meine Lippen. Ich möchte dich heute fragen, gibt es vielleicht auch andere Götzen? Was sind Götzen? Götzen sind Pseudo-Ersatz für Gott. Wo du sagst, aber weil ich dem und dem mein Vertrauen schenke, deswegen werde ich immer glücklich sein. Weil wenn ich dem und dem, auf den setze ich, deswegen werde ich immer in Sicherheit sein. Gibt es diese Götzen, diese Menschen oder sind es vielleicht Finanzen oder Beziehungen oder Einfluss oder Macht? David sagt, wenn ich dem folge, werde ich viele Schmerzen haben, dann werde ich viele Ängste haben. Aber David hat einen Entschluss gefasst und gesagt, ihre Trankopfer, das heißt also, sie werde ich nicht anbeten, sie werde ich nicht ins Zentrum meiner Anbetung stellen. Noch nicht mal kommen ihre Namen auf meine Lippen, sondern Gott, du bist mein Erbteil. Und du hast mein Los festgelegt. Wenn wir Gott zum Zentrum unserer Anbetung machen, dann hat er unsere Zukunft schon festgelegt. Dann werden wir in seiner Hand, egal durch welchen Sturm wir gerade gehen. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir. Ich preise den Herrn, der mich beraten hat. Selbst des Nachts unterweisen mich meine Nieren. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und David stellt sich eine wichtige Frage im Psalm 27, Vers 1. Auch das darfst du heute innerlich dich fragen. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Ich möchte dich heute fragen, wer hat Macht, dir Angst einzuflößen, dich zu erschrecken? Jesus, er ist dein Licht und dein Heil. Er ist deines Lebens Kraft. Selbst wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger, meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Und jetzt kommt's. Denn eins habe ich vom Herrn erbeten. Und noch einem trachte ich, zu wohnen im Hause des Herrn, alle Tage meines Lebens, um seine Freundlichkeit anzuschauen. Heiliger Geist, hilf uns, dass wir heute eintreten in den Tempel Gottes, dass wir dich anschauen, dass wir deine Freundlichkeit anschauen. Danke, Jesus, dass du befreist von aller Furcht. Und Jesus ist der Einzige, der uns trösten kann. Wir können niemanden trösten. Selbst unsere Pastoren, selbst unsere Hauskreisleiter, selbst unsere Seelsorger, wir können niemanden trösten. Wir können nur Menschen zu Jesus hintragen. Warum kann nur Jesus heilen? Weil er im Garten Gethsemane gesagt hat, ich bin betrübt und geängstigt von Todesfurcht. Es gibt keine Angst, keinen Schmerz, den Jesus nicht kennt. Und weil er bei dir ist, mitten in deiner Angst. Vater, ich bete gerade jetzt, Herr, dass du nahe denen bist, die durch Ängste gehen. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt sie heilst und sie erfüllst mit Trost und mit Mut und Kraft. David betet Psalm 23, auch wenn ich wandere durchs Tal des Todesschatten, du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Gott verheißt dir heute nicht, alle deine Probleme abzuschalten. Vielleicht gehst du heute nach Hause und deine Ehe ist immer noch in einer Krise. Vielleicht gehst du heute nach Hause und du bist immer noch arbeitslos. Das ist aber nicht das, was Gott dir verheißt, dass er alle deine externen Probleme ausstattet, soll er sagen. Er deckt dir einen Tisch im Angesicht deiner Probleme. Er gibt dir die Kraft, dich den Problemen deines Lebens zu stellen, den Ängsten deines Lebens zu stellen. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Das bete ich gerade jetzt für meine Freunde, die durch schwierige Zeiten gehen. Decke ihnen den Tisch gerade jetzt im Angesicht ihrer Feinde. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich gerne fragen, vielleicht ist jemand hier neu. Vielleicht ist jemand auch, der das erste Mal von Jesus, von dieser wunderbaren Botschaft gehört hat. Und wenn du heute sagst, ich möchte diesen Jesus in meinem Herzen haben, ich möchte neue Orientierung haben, auch in einer Welt voller Angst, dann möchte ich dich einladen, während wir unsere Augen geschlossen haben, deine Hände zu öffnen an deinem Platz, als ein Zeichen für den Himmel, zu sagen, ich öffne dir meine Herzenstür, so wie ich jetzt meine Hand öffne. Herr Jesus, ich brauche dich. Ich nehme dich auf als mein Herr. Vergib mir meine Schuld, reinige mich von aller Scham und Schuld. Ich möchte dich aufnehmen als meinen Retter und Herr. Dann öffne gerade jetzt deine Hände an deinem Platz. Danke, Jesus. Und ich möchte bitten, alle, auf die Jesus schon länger folgen, aufzustehen. Das Lobpreisteam kommt auch derweil nach vorne. Und ich möchte, dass wir gemeinsam beten, das Gebet eines Kindes. Und zwar laut, auch mit denen, die das vielleicht das allererste Mal tun. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, vergib mir meine Schuld, reinige mein Herz.